Einen wunderschönen guten Abend. Servus, hier ist der Sunny. Nochmals am 24. März 2023 zur 784. Folge. Verbinde die Punkte. Ja, diesmal wirklich eine Bitcoin-Werbesendung. Ja, all diejenigen, die hier mein Video heute Morgen als solches eben eine Bitcoin-Werbesendung verstanden haben, die haben den Ernst der Lage nicht ganz verstanden, nicht nur ja, meiner individuellen Lage, sondern auch hier der allgemeinen Gesamtlage. Die sieht für den einen oder anderen mit Sicherheit sehr viel düsterer aus, als er das für mich tut. Ja, ich habe mir sehr aufmerksam die Kommentare durchgelesen, habe noch nicht geantwortet. Ich möchte das mit einem Livestream wahrscheinlich machen, die ja, tatsächlichen themenbasierten Fragen zu beantworten. Aber ja, man sieht sehr wohl, dass es zwar eine große Anzahl an Menschen gibt, die nichts über den Bitcoin wissen, aber die zumindest ein gewisses Interesse zeigen. Und das ist ja das Positivste, was man im Leben wohl machen kann, sich für neue Dinge interessieren und nicht von Anfang an alles ablehnen. Aber ja, der ein oder andere weigert sich tatsächlich mit Händen und Füßen, hier eine eventuelle oder ja, ziemlich sichere Alternative zum momentanen Finanzsystem präsentiert zu bekommen. Was da die Beweggründe sind, keine Ahnung, ist auch nicht meine Angelegenheit, wie gesagt. Ich möchte sehr, sehr gerne diejenigen mitnehmen, die ja bereit sind, mir wieder auf eine kleine Reise zu gehen. Und ja, alle anderen kann ich nicht zwingen und möchte das natürlich auch nicht. So, wie gesagt, das heute Morgen war keine Bitcoin-Werbesendung. Ich habe nur ein bisschen über die Einstiegspraktiken berichtet. Wie gesagt, selbstbildend ist das Allerwichtigste, wenn es um das Thema geht, auch anderswo. Aber in Bitcoin trifft es ja zu wie bei keinem anderen Thema, weil da durchaus auch ein gewisses technisches Verständnis dazugehört, das man allerdings erlernen kann. Wie gesagt, die Schritte, die man dann wirklich machen muss, um mit Bitcoin umzugehen, sind nicht komplizierter als eine E-Mail schreiben im Endeffekt. Oder ja, einen Taschenrechner bedienen oder ja, Geld vom Konto abheben. Wie gesagt, wir haben uns an gewisse Dinge gewöhnt, die ja, von oben herab hier gegeben wurden und die akzeptieren wir auch, ohne groß nachzudenken. Wenn irgendetwas von unten heraus wächst, wird der ein oder andere aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, misstrauisch, so scheint es zumindest. So, reden wir nicht mehr über die letzte Sendung. Wie gesagt, ich werde da wohl einen kleinen Stream machen, um die Kommentare zu beantworten. Wir kommen zu der aktuellen Folge und ja, das wird tatsächlich eine Bitcoin-Werbesendung. Ich habe schon angedeutet und damit kommen wir gleich zu den Meldungen. Und ich habe da eine schöne von der Welt. Hier heißt es, der perfekte Sturm für das digitale Gold. Hat man sich's bei der Welt überlegt, dass digitales Gold doch eine Bezeichnung ist, die auf den Bitcoin zutrifft? Fragezeichen natürlich hier. Noch einmal hat die US-Notenbank den Leitzins angehoben. Werden wir gleich sehen. Experten erwarten allerdings, dass damit bald Schluss ist. Ja, davon gehe ich auch aus. Davon wiederum dürfte der Bitcoin profitieren, dem gerade auch eine andere Entwicklung sehr zugute kommt. Ich habe es gesagt, schon in der letzten Sendung, auch jetzt vor 3 Tagen, dass sich der Bitcoin von den traditionellen Tech-Aktien abgekoppelt hat und eventuell erleben wir hier den Beginn des nächsten Bullenmarktes oder ja, böse Zungen sprechen hier bereits von dem Beginn der Hyper-Bitcoinisierung. Was das ist, ja, werde ich mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen oder wie auch immer ich das gestalten werde, dann auch mal ansprechen. Ja, das digitale Gold, der Bitcoin, das wird die einzige Meldung sein, die ich heute über den Bitcoin dabei habe. Also ja, darf man sich freuen, wer es denn nicht mehr hören kann. Allerdings werde ich durchaus die eine oder andere Meldung präsentieren, die als Conclusio eigentlich haben sollte, dass man sich den Bitcoin ja durchaus genauer anschauen könnte, weil ja, es wird nicht mehr viel bleiben. Viele haben in den Kommentaren vom guten alten Bargeld gesprochen. Auch da fehlt mir der entscheidende Schritt in den Gedankengängen, denn ja, Bargeld gab es in der Weimarer Republik auch. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Zuvor noch diese Meldung, 17 Jahre Vermögen vernichtet ja die heutige 17. Ja, vielleicht habe ich noch die eine oder andere dabei. So schützen Sie sich jetzt vor der Inflation. Ich weiß nicht, ob hier der Bitcoin berücksichtigt wird. Bitcoin hatte die Eigenschaft, knapp zu sein. Also ja, eben nicht zu inflationieren, sich nicht aufzublähen. Es wird immer bei allerhöchstens 21 Millionen Bitcoin bleiben. Momentan stehen wir da ungefähr bei 19, wobei einige Bitcoin wohl auch schon verschwunden gegangen sind in den letzten Jahren. Also weiß keiner genau, wie viele Bitcoin eigentlich tatsächlich im Umlauf sind, aber ja, es werden nie mehr sein als 21 Millionen. Und das ist eben eine Eigenschaft, die über den Euro, den Dollar und so weiter nicht gesagt werden kann. Der Dollar zum Beispiel in den Jahren 2020 bis 2022, also im Corona-Zeitraum, seine Menge, oder er selber hat sie nicht erhöht, aber die wurde eben erhöht, um 40%, also fast die Hälfte aller Dollarscheine, um es mal beim bildlichen Drucken zu lassen, wurden in den Jahren 2020 bis 2022 gedruckt. Gedruckt wird ja gar nichts mehr. Aber ihr wisst, glaube ich, auf was ich hinaus will. Und ja, wenn wir eben eine zentrale Organisation haben, die die Möglichkeit hat, nach Belieben mehr oder weniger Geld zu drucken, dann bedeutet es für das Geld, was man selber hält, eben, dass es automatisch weniger wert wird, wenn die Geldmenge erhöht wird. Das ist eine sehr, sehr einfache ökonomische Erkenntnis und daher hilft es eben überhaupt nichts, das Bargeld irgendwo zu horten. Ich habe ein Bild von der Weimarer Republik dabei gleich, wo es relativ schön gezeigt wird, ja, wie es laufen kann. Ja, zuerst bleiben wir noch bei RET. Eine Wirtschaftsweise hat es erkannt. Inflation kommt zunehmend in der Breite der Wirtschaft an. Ja, es wird mit Sicherheit auch im Jahr 2023 ein großes, großes Thema werden. Und ja, man darf sich bedanken, wenn ja in den nächsten Monaten dann noch kein Hyper davor steht. Es könnte da aber auch sehr, sehr schnell gehen. Ist nicht nur meine Einschätzung. Ja, es ist schon ein Zufall, dass vor ziemlich genau 100 Jahren die Hyperinflation in der Weimarer Republik ebenfalls die Menschen große, große Probleme gebracht hat. Gelddrucken bis zum Untergang kommt ein bisschen bekannt vor. Die Regierung befahl, die Reichsdruckerei lieferte Banknoten in unfassbaren Mengen. Wie hat sie das gemacht? Ja, man hat halt einfach gedruckt. Heute ist es noch einfacher. Man gibt Zahlen ein und ich gehe nicht davon aus, dass die wirtschaftliche Situation, die finanzielle Situation im Jahr 1923 verworrener war als jetzt. Ja, und hier hat man schon darauf verzichtet, die Geldscheine zu zählen. Man hat sie einfach abgewogen. Kiloware, wie gesagt, das zum Bargeldhorten unterm Kopfkissen. Ich verstehe den Ansatz, aber tja, auch das Bargeld wird von einer zentralen Instanz ausgegeben und verliert daher ja durchaus seinen Vertrauenswert, ich sag's mal so. Und wenn man da nochmal einmal über den Bitcoin spricht, dann gibt es für den Bitcoin ja die Bezeichnung digitales Bargeld. Und ja, dieses Verständnis muss, glaube ich, auch ein bisschen in die Köpfe. Aber, wie gesagt, alles darf, nichts muss. So, und ja, die meisten hören ja auch immer genau auf das, was da von den großen Köpfen unserer Zeit kommt. Allen voran ein Joe Biden. Und ja, sein Weißes Haus. Der wirtschaftliche Report, den ich heute in der ersten Sendung schon mal angedeutet habe, der jetzt neu rausgekommen ist, unterstreicht gewisse Befürchtungen, wenn es um Bitcoin und Cryptocurrencies geht. Ich trenne da sehr, sehr klar zwischen Bitcoin und dem anderen Crypto-Space. Aber ja, es kommt noch ein dritter Spieler dazu und das ist eben die CBDC der Zentralbanken, die jetzt noch auf Teufel komm raus kurz vor dem großen Crash präsentiert werden muss. Sage ich mal so. Schauen wir mal, wie weit es dazu kommen wird. Ob in den USA oder Europa, es spielt eigentlich keine Rolle. EZB-Chefin Christine Lagarde macht bemerkenswertes Geständnis zum digitalen Euro. Ja, dieser spielt eine Schlüsselrolle in der Autonomie der Zahlungen. Und damit meint sie die Autonomie der EZB. Sie meint nicht die Autonomie derer, die hier in Europa auch sonst noch unterwegs sind, wohnen, leben, handeln müssen. Die Menschen, deren Autonomie wird durch einen digitalen, zentralisierten Euro, Dollar, Yen, was auch immer, absolut an die Wand gefahren. Anders kann man es eigentlich nicht sagen. Und ja, wie gesagt, die guten Ideen gehen ihnen nicht aus. Und all diesen Plänen, die da kommen, ist für mich der Bitcoin eine ganz, ganz klare Alternative, wenn nicht die Pläne die Alternative zum Bitcoin sind. Man hat es vor Jahren schon erkannt, dass da eine größere Gefahr fürs Finanzsystem besteht und hat die Schmutzkampagne angeworfen sozusagen. Zeigt mir einen positiven Artikel über Bitcoin in den Mainstream-Medien. Es geht immer nur um kochende Ozeane, Kriminelle, Kinderhandel und so weiter und so fort. Und ja, nirgends wird der positive Aspekt des Bitcoin angedacht. Denn wenn der Bitcoin tatsächlich von einer gewissen Masse der Menschen verstanden wird, beendet das ein anderes Spiel. Auch davon bin ich nach längerer Recherche inzwischen überzeugt. Aber wie gesagt, alles in aller Ruhe. Wir schauen uns die Dinge hier weiter ganz entspannt an. So, dann haben wir schon gesehen, die Fed erhöht Leitzins erneut um 0,25%. Man bewegt sich da weiterhin Richtung Abgrund. Auch europäische Zentralbanken ziehen nach, erhöhen ebenfalls die Raten. Die EZB hat es ja in der letzten Woche bereits getan. Und ja, dass der Kollaps des Finanzsystems dadurch nicht verhindert werden kann, böse Zungen behaupten, das Ganze beschleunigt, das ist sogar noch, ist eigentlich für jeden klar sichtbar. Und ja, wir werden noch sehen, dass am heutigen Freitag durchaus auch in Deutschland das ein oder andere passiert ist, was zu gewissen Ängsten jetzt übers Wochenende führen könnte, ich sag's mal so. Zuerst blicken wir allerdings in die Vereinigten Staaten. Staatliche Unterstützung für First Republic im Gespräch, ja. Der nächste Dominostein wird hier beim Spiegel schon genannt. Und ja, bei der Tagesschau heißt es, großes Misstrauen gegen First Republic. Also es gibt da nicht nur einen weiteren Dominostein, sondern gleich mehrere, über die man sprechen könnte. Die USA suchen nun Wege oder versuchen herauszufinden, die 18 Trillionen US-Dollar, also die nächste Steigerung der Milliarden, wäre es dann die Billionen, die Billionen sind es. 18 Billionen, was in amerikanischen US-Banken liegt an Einlagen. Und ja, die USA versuchen jetzt nun einen Weg herauszufinden, wie man diese Einlagen, diese 18 Billionen garantieren kann, falls es zu einem, zwei, drei, vier Bankausfällen kommt. Ihr seht, das Ganze ist eigentlich schon im großen Stil am Zusammenbrechen, aber man möchte es sich, glaube ich, noch nicht so ganz eingestehen. Ja, man kann auch nach China blicken. Kreditkosten mit höchstem Sprung, da ist sie noch einmal die 17, seit 17 Jahren. Immobilienanleihe fällt um 40% und ja, in China ist es die Evergrande. Die Älteren mögen sich noch erinnern. Chinesische Immobilienaktien fallen, nachdem die Evergrande hier eben einen Restrukturierungsplan angedacht hat. Ja, um 90% ist die Aktie der Evergrande nur heute gefallen. Um 90%. ich weiß nicht, wie man aus diesem Schlamassel nochmal rauskommen möchte. Also ich weiß es für mich zumindest schon, wie gesagt, habe ich schon angedeutet. Aber ja, die großen Banken werden hier einiges durchmachen in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht schon Tagen, wir werden sehen. So, wegen Russland-Sanktionen, US-Behörden ermitteln offenbar gegen Credit Suisse und die UBS. Man versucht weiterhin, sich gegenseitigen schwarzen Peter zuzuschieben. Ja, in der Schweiz ist ebenfalls ein gewisses Vertrauensdefizit festzustellen. Wenn es um die Banken, aber auch um die Währung geht, die Schweizer Nationalbank hatte da, die Zahlen gehen ein bisschen auseinander. Man redet so von 9 Milliarden Sicherungen versprochen. Und das Ganze kratzt natürlich ordentlich am Nimbus der Schweiz als die Finanznation der Welt. Dieser Gedanke dürfte beendet sein. Sicherste Währung der Welt, Schweizer Franken, jetzt ein Risiko. Ja, innerhalb weniger Tage. Das Ganze passiert und meines Erachtens immer noch der Anfang. Ja, heißt es, genau, Schweizerische Notenbank sichert UBS Garantien von 9 Milliarden Franken zu. Gab es immer noch ein Hin und Her während der Woche, schauen wir das Endergebnis an, ob sie es tatsächlich tun, die UBS, die Swiss, Credit Suisse übernehmen und so weiter, aber es sieht so aus, als wenn es alles doch in trockene Tücher gebracht werden könnte. Allerdings hat es gewisse Abstürze nicht abhalten können. Coco-Bonds stürzen ab. 16 Milliarden sind sie mal Franken für wertlos erklärt. Ihr seht, was in diesen Tagen passiert. Und ja, überall die roten Zahlen. So, und ja, auch wenn es um gewisse tiefergehende Angelegenheiten geht, lohnt es sich natürlich in der Schweiz ganz besonders hinzusehen. Credit Suisse zeigt hässliche Wahrheiten über die Schweiz. Ja, im Notfall keine Rechtssicherheit für Eigentum. Ja, das wirft natürlich gewisse tiefergehende Fragen auf beim einen oder anderen. Nun gut, und hier ist dann, wir erleben das Ende der souveränen Schweiz. Ja, auch da könnte man fragen, was bedeutet denn diese Souveränität für eine Nation, wie sie immer so schön heißt, wie die Schweiz, für Deutschland, Österreich, für andere Länder, Vereinigte Staaten. Ja, könnte man auch durchaus tiefergehend diskutieren. Ihr merkt, welche Themen da schon ganz, ganz langsam angeschnitten werden. So, ING verändert sich. Wir blicken nach Deutschland. Online-Banking wird abgeschaltet. Natürlich gibt es hier nichts zu sehen. Befürchten Sie nicht, dass Ihr Konto ebenfalls da ein bisschen mit in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Millionen Kunden betroffen. Deutsche Online-Bank kündigt stundenlange Wartungsarbeiten an. Auch, ja, kein Problem. Alles gut, mein Geld ist sicher. Außer, ja, es liegt in diesen Stunden noch bei der Deutschen Bank, mögen böse Zungen sagen. Bankenkrise, Deutsche Bank stürzt ab. Das ist die Hauptnachricht des heutigen Freitags gewesen. Ja, während ich mein vermeintliches Bitcoin-Werbevideo gemacht habe, entscheide selbst, was mehr für den Bitcoin spricht. Ja. Der Aktienkurs der Deutschen Bank ist am Freitag massiv eingebrochen. Kommt es zum nächsten Bankenkrach? Ist der erste denn schon vorbei jetzt? Und auch bei der Deutschen Bank hat sich natürlich über Jahre jetzt angekündigt, dass da was kommt. Die Deutsche Bank Aktien sind ebenfalls ziemlich in die Tiefe gerauscht heute. Um 9% heißt es hier. Ich glaube, der höchste Peak war um 13%. Den es darunter ging. Und ja, das Ganze hat den DAX ein bisschen beeinflusst. Der fällt weiter. Und zwar waren es heute 400 Punkte. Die anhaltenden Sorgen um das globale Bankensystem belasten die Stimmung. Wunderbare Aussage. Anleger nehmen Gewinne mit. Allerdings spricht ein Punkt wieder für wieder steigende Kurse. Ja, es geht sicherlich wieder bergauf. Morgen dann. Ihr merkt, ich habe da einen gewissen Sarkasmus inzwischen entwickelt. So, Deutsche Bank reißt Aktienkurse mit sich nach unten. Das sind zwar andere Bankaktien, Commerzbank und so weiter, die da in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und ja, hier heißt es auch bei der Tagesschau, das Bankenbeben ist noch nicht vorbei. Und ja, das zieht sich jetzt, glaube ich, schon übers dritte Wochenende. Genau, übers dritte Wochenende. Seit dem Fall der SVP vor genau 2 Wochen. Und ja, mal schauen, wie lange das noch auf der Bühne präsentiert werden darf. Und ja, auch Kim.com hat sich dazu geäußert, die Deutsche Bank ist kaputt. Schnell euer Geld abheben, ohne da jetzt irgendwie zu irgendwelchen Dingen aufrufen zu wollen. Die meisten haben sie ja inzwischen immer noch nicht kapiert. Also keine Gefahr eines Bankruns besteht hier, denn ja, man ist doch träge genug. So, und noch eine aktuelle Meldung über die Deutsche Bank, aber auch über JP Morgan. Man sieht wohl auch hier einem gewissen Rechtsstreit entgegen. Es geht um die Befähigung für Jeffrey Epstein, seinen Sexhandel zu betreiben. Also laut den Vorwürfen haben sowohl die Deutsche Bank als auch JP Morgan Jeffrey Epstein geholfen, minderjährige Mädchen zu handeln. Lass ich einfach so stehen. Wie gesagt, die Anklage muss erst geklärt werden, posthum in diesem Fall. Und ja, um es nochmal zu erwähnen, man wartet ja immer noch auf den ersten Kunden von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell, die ja wegen Menschenhandel hinter Gittern sitzt, aber ja, keinen ihrer Kunden wohl bis jetzt benannt hat. Zumindest ist das die offizielle Story zu dem Ganzen. So, und ja, der Beweis, dass es wirklich nichts zu befürchten gibt, wenn es um die Deutsche Bank geht, haben wir hier. Scholz sieht keinen Rettungsbedarf für die Deutsche Bank. Lass ich einfach so stehen. Wie gesagt, das ist eine Bitcoin-Werbesendung. So, der Fokus titelt Staat frisst unsere Steuern und wird dabei immer maßloser. Es kommt so ganz langsam an, was hier los ist. Ja, wir blicken auf ein paar Meldungen aus Deutschland. 170 Grundschulen droht das aus, schon wieder diese ominöse Zahl. Gift für den ländlichen Raum. Ja, so sieht's aus im besten Deutschland aller Zeiten mit verschimmelten Wänden und offenen Böden. Aber ja, alles kein Problem, ist wahrscheinlich ein Symbolbild aus Russland, wie wir uns das einreden lassen. So, wir bleiben aber in Thüringen und ja, wir haben eine DocCom tatsächlich. Ramelow trauert, Thüringens First Doc Attila ist tot. Ja, natürlich immer traurig, wenn ein Hund geht. Vielleicht wirklich passende Situation, um ein Wort zur guten, seligen Roxy zu verlieren. Die ist im Dezember vorletzten Jahres, also 21, von uns gegangen als... Ja, 16-Jährige, glückliche Hündin und ja, damals war es ein bisschen zu privat, ich sag's mal so, aber ich denke, in der Zwischenzeit kann man da ruhig drüber reden. Ja, sie ruhe in Frieden und komme in einer angenehmen Inkarnation zu uns zurück, ich sag's einfach mal so. Und ja, damit kommen wir auch zur letzten Meldung, nächsten Meldung. Wir haben weitere Kommunikationen, die ein bisschen... komisch daherkommen. Söder und Scholz im Fichtelgebirge verschollen. Ja, es geht um zwei Lämmer, die eben Söder und Scholz genannt wurden. Die sind im Fichtelgebirge abhanden gekommen. Ja, ein Schelm, der hier irgendwelche tiefergehenden Dinge befürchtet. Und ja, den guten Robert hat der Blitz getroffen. Habecks Flugzeug vom Blitz getroffen. Baerbock muss durchstarten. Ja, unsere Klimaretter und ihre geliebten Flugzeuge ja weiterhin unterwegs, die Welt zu retten. Und ja, man muss sich ein bisschen schicken. Eventuell hat man nicht mehr lang die Kompetenz, denn ja, es kündigt sich mehr und mehr wirklich ein Streit in der Ampel an, der selbige dann endlich zu Ende bringen könnte. Habeck fällt vernichtendes Ampelurteil in ARD mit Absicht zerstört. Es gibt da irgendwie... ja, Streitereien, ich habe es mir nicht ganz so genau angeschaut. Die FDP und die Grünen mögen sich nicht allzu gern. Hofreiter zürnt sogar nach Landsfrage. Was ist eine Frechheit? Ja, anscheinend ist man da schon ein bisschen dünnhörtig geworden in der Führung der Grünen. Ja, und hier heißt es, von einem Experten wird gewarnt. Damit wäre die Koalition am Ende. So kaputt ist die Ampel nach Habecks TV-Attacke. Böse Zungen behaupten, ja, dass sie davor schon nicht unbedingt intakt war. Ich sag's mal so. So, ja, damit schauen wir auf die nächste Meldung, die kommt von der Bild. Und bleiben bei den Grünen. Noch so ein Spruch, Ampelbruch. Ja, verliert Habeck die Nerven. Zeit wird's, wird der ein oder andere sagen. Wir blicken, ja, nach Brandenburg. Hunderte Ermittlungen gegen Richter, Anwälte und Justizbedienstete. Was ist da los? Ja, es geht um Korruption. Ich habe noch eine Meldung jetzt weggelassen heute, um es kurz zu halten. Es gab auch einen Korruptionsfall, einen vermeintlichen, bei Mercedes-Benz in Stuttgart. Ja, es wird weiter zugegriffen, ich sag's mal so. So, und dann soll am Montag Deutschland lahmgelegt werden. Böse Zungen behaupten auch hier, dass es ja inzwischen eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, aber gut, lassen wir's mal. Supersteig Montag wird auch Sachsen hart treffen, hier nur ein kleines Beispiel. Oder ja, bundesweiter Megastreik am Montag. Kompletter Zugfernverkehr wird eingestellt. Flughafen, Bahn und ÖPNV. Auch der Stuttgarter Flughafen ist zum Beispiel auch lahmgelegt, aber das ja, war heute schon so. Genau, also man gibt sich der Mühe, den komatösen Patienten endgültig die Luft abzudrehen, mehr oder weniger. Aber ja, ich lass mal. Alles wird seinen Weg finden. Ja, die Gewerkschaften sind es. Sie demonstrieren ihre Macht, die da ja, den Menschen weiter vorgegaukelt wird, damit ja, ein paar Prozent obendrauf kommen und man ja wieder 2-3 Jahre weitermachen kann, ich sag's mal so. Ja, könnte man sich auch auslassen über das Thema der Gewerkschaften, aber nicht so wichtig. So, Brummifahrer warnen, Versorgungschaos in Supermärkten, die alte Leier, ja, das Versorgungschaos, das uns ja für den Winter eigentlich schon prophezeit wurde, ist bis jetzt ausgeblieben. Bis jetzt sind die Supermärkte voll und mal schauen, ob es zum Zusammenbruch dann doch kommen wird. Ich gehe mal wieder nicht davon aus. Ja, Züge fallen aus, haben wir schon gesehen. Bahnverkehr zwischen Berlin und Polen lange unterbrochen. Böse Zungen haben behauptet, dass die Grenze zwischen Deutschland und Polen geschlossen gewesen wäre. Lass ich mal so im Raum stehen. Schon ziemlich viel Stillstand in diesen Tagen. Ja, vielleicht passiert er da am Montag dann tatsächlich mal was Größeres. Aber im Endeffekt werden wir sehen, dass die Dinge weiter peu à peu vorangehen. Und ja, ich denke, mit dem aufkeimenden Niedergang der Banken, der Börsen, der Finanzwelt, der Wirtschaft und so weiter, sind wir eh schon genug beschäftigt. Corona, Ukraine kommt noch dazu und ja, so haben wir viele, viele Themen, die da geklärt werden dürften. Und ja, wie gesagt, wir werden sehen, wann denn hier wirklich entscheidende Dinge geklärt werden dürfen. Ich denke, die entscheidenden Dinge sind bereits geklärt, schon wohl schon teilweise vor Jahren. Große Frage ist eigentlich, wann es denn den Kindern erzählt wird. So, damit blicken wir nach Paris. Paris. In Paris türmen sich die Müllberge, werden nun Soldaten eingesetzt. Ja, auch Frankreich hat gewisse Transformationsprozesse, die von oben angedacht waren und gewisse Vorschläge, die dann von unten kommen. Und wir haben bereits dieses wunderbare Meme gesehen aus einem französischen Restaurant. Draußen brennt die Hütte und drin wird fein diniert. So stellt man sich Paris doch vor. Und ja, auch ein militärischer Einsatz wird hier schon mal wieder ganz leicht angedeutet. Ja, Paris, in ganz Frankreich eigentlich, in den großen Städten, geht es tatsächlich zur Sache. Anders kann man es nicht formulieren. Hunderte verletzte Polizisten bei Protesten. Da hat man wohl ja das Maß endgültig übertrieben, das Kraut ausgeschüttet. Proteste eskalieren, Innenstädte stehen in Flammen, mehr als 100 Polizisten verletzt. Ich gehe nicht davon aus, dass hier der Deckel so schnell wieder auf den Topf gesetzt werden kann. Und ja, das ergab auch Probleme für den Besuch des noch nicht gekrönten Königs, Charles III. In Paris. Und ja, da haben wir wohl der britischen Krone. Nein, Charles, der König, ist nicht gleichbedeutend mit der Krone. Das ist immer wieder eine Verwechslung. Krone ist eigentlich mehr oder weniger ein Privatunternehmen. Aber egal, soll jetzt keine Rolle spielen. Beziehungsweise macht es euch auch hier die eigenen Gedanken, recherchiert selber. Ja, es spielt eine Rolle, aber ich denke, dann würde meine Sendung 24/7 Ausmaße annehmen. Nun gut, wir bleiben an der Oberfläche. Frankreich-Besuch von Charles III. Wurde nun verschoben wegen Protesten gegen die Rentenreform. Und ja, dass da niemand neidisch wird, auch in England gibt es genug Menschen inzwischen, die ganz offen gegen Charles und seine Regentschaft opponieren. Nicht mein König. Ja, da gibt es schon eine größere Kampagne in Großbritannien und nicht nur dort, auch im gesamten ehemaligen Commonwealth möchte man gewisse Dinge nicht mehr haben. Bleiben in England ganz kurz. Johnson bestreitet Lüge und schwört auf die Bibel. Ja, als wenn das etwas zu bedeuten hätte tatsächlich. Ja, ein weiterer größerer Auslandsbesuch beim Nachbarn sozusagen. Die Bidens waren in Kanada. Ja, hier haben wir ein bisschen heile Welt gespielt. Trudeau hat eine Frau, wusste ich gar nicht. Und ja, auch hier werden sich gewisse Dinge einfach nicht mehr aufhalten lassen. So, bleiben wir kurz in Kanada. Dort brodelt ein Skandal wegen angeblicher Wahleinmischung. Gibt es doch nicht eine demokratische Wahl in einem demokratischen Land, wie es Kanada ja ist. Weiterhin kann doch nicht manipuliert werden müssen. Wohl Fake News sein, die hier ja mal wieder aus Russland kommen. Ja, diese Fake News kommen von der Berliner Zeitung zur Wahlbeeinflussung. Parteien sollen Facebook illegal genutzt haben. Den betroffenen Parteien wird vorgeworfen, die politischen Ansichten von Usern in den sozialen Medien ausgewertet zu haben. Das ist jedoch nicht erlaubt. Es war mit Sicherheit und ausschließlich die AfD, die sich ja immer noch nicht in dieses demokratische Ökosystem eingliedern konnte. Ich lasse es so stehen. Ihr wisst, wer meine Sendung verfolgt seit Jahren, weiß, wie die Dinge gelegen sind, wenn es um Wahlbetrug und Manipulation, wie es immer so schön heißt, steht. So, wir kommen zurück zu den Bidens. Da gibt es gewisse Anschuldigungen. Matt Gaetz hat nun bekannt gegeben, dass ein vermeintliches Opfer sexueller Gewalt durch Joe Biden, interessanterweise, nun bald vor dem Kongress aussagen wird. Ja, Tara Reid, hier, ihr Name haben wir schon gehört. Und ja, wenn es um Opfer von Joe Biden, wenn es um sexuelle Gewalt geht, dann werden auch andere Namen immer wieder genannt und allen voran. Die Tochter der Bidens, Ashley, da gibt es ein Tagebuch. Und hier ist es, ein Spezialmeister im US-Bezirksgericht hat nun weitere Beweise präsentiert, dass das Tagebuch von Ashley Biden real ist. Und da wird ja über das eine oder andere gesprochen, unter anderem über unangemessenes Duschen und so weiter. Und ja, es gibt durchaus sehr, sehr klare Aussagen diesbezüglich, in diesem Fall von Dinesh Osuza. Seit da Ashley Bidens Tagebuch nun als authentisch bestätigt wurde, können wir mit Sicherheit den Schluss ziehen, dass Joe Biden einem inzestiösen Pädophilen sehr nahe kommt. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, es so zu sehen? Wie gesagt, auch hier werden nur Fragen gestellt. Der Kongress wird sich's eventuell auch mal genauer anschauen. Ihr seht, ja, die Dinge kommen auf den Tisch. Und ja, nicht nur der Vater, auch der Sohn hat gewisse Anschuldigungen immer wieder gegen sich laufen. Hunter Biden hat einen FBI am Maulwurf, einen Spitzel sozusagen, der One Eye, also ein Auge, welche Symbolik hier genannt wird, unglaublich, um ihn eben vor gewissen Untersuchungen, wenn es um China geht, zu warnen. Das geht es von einem anderen Maulwurf, wohl an die Presse, die das da von der New York Post auch gleich an die Öffentlichkeit bringt. Ihr merkt die Dinge gehen in eine gewisse Richtung. So, künstliche Intelligenz zeigt mögliche Trump-Verhaftung, habe ich schon angedeutet in der letzten Sendung. Und ja, hier ist es Frontalangriff auf Ermittler gegen Trump. Noch bevor es zur möglichen Anklage gegen Donald Trump gekommen ist, attackieren die Republikaner den Staatsanwalt Alvin Bragg. Die Demokraten beklagen eine Einmischung in laufende Ermittlungen. Ja, Einmischung, kommen wir gleich drauf, zuerst an das vermeintliche Opfer von Donald Trump oder ja, hier geht es um die Schmiergeldzahlungen vermeintlicher Natur an Stormy Daniels. Und Präsident Trump hat einen Brief nun wieder veröffentlicht, in der Stormy Daniels ganz klar ablehnt oder abstreitet, hier jemals eine Beziehung zu Donald Trump gehabt zu haben. Habe ich in der letzten Sendung schon mal angedeutet, möchte ich nur noch mal klarstellen. Also die ganze Geschichte ist mal wieder eine Riesenfarce, wer hätte es gedacht. Und kommt aus dem immer gleichen Lager. Hier heißt es, der von Soros finanzierte Staatsanwalt Alvin Bragg wurde dabei erwischt, hier fast 600 Seiten an die aussagekräftigen Beweisen zu verstecken, die eben Trump entlastet hätten. Wie gesagt, hat natürlich nichts mit politischer Einmischung eines George Soros hier zu tun. Und ja, diese Beziehung zwischen Bragg und George Soros ist aus den Kellern der Verschwörungstheorien nach oben gerutscht. CNBC titelt, der Staatsanwalt von, oder Bezirksanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, hat Beziehungen zum Milliardär George Soros. Und ja, diese sind natürlich nicht so nahe und nicht so eng wie die Republikaner behaupten. Und ja, hier heißt es bei der Washington Post, was es bedeutet, von Soros gestützt zu sein. Ihr seht, ich wiederhole mich, die Themen kommen nach oben. Und ja, noch eine Meldung zu Stormy Daniels. Sie würde die Straße hoch und runter tanzen, wenn Trump ins Gefängnis käme. Auch das deutet eine gewisse Voreingenommenheit an. So, es wurde nichts aus der Verhaftung, hat sich beim Dienstag relativ schnell bestätigt. Grand Jury verschiebt weitere Sitzungen, mögliche Anklage gegen Trump verzögert sich. Die Schweigegeldaffäre um Ex-Präsident Trump zieht sich weiter in die Länge. Laut US-Medien wird es wohl in dieser Woche zu keiner Anklage mehr kommen. Das nächste Treffen ist auf den nächsten Mittwoch verschoben. Und ja, es wird bei der Bild-Zeitung sogar schon von einem Justizchaos gesprochen. Wird Donald Trump doch nicht angeklagt? ja, wir werden sehen, zählt auch hier. Und ja, dann noch diese Meldung diesbezüglich. Die Anklage. Ja, einfach nochmal übersetzt. Also vor nächster Woche werden wir nichts Neues hören. So, dann wird der Zweikampf zwischen Trump und DeSantis mehr und mehr aufgebauscht. DeSantis stichelt gegen Trump zu diesem Stormy Daniels-Fall. Alles nicht so wichtig. Der ehemalige Washergate-Ermittler Kesh Patel, auch ihn kennen wir noch von Devolution, er verklagt den Politico wegen Lügen zum Impeachment-Prozess gegen Trump. So, Idaho führt die Todesstrafe durch Erschießen ein. Fire Squads, natürlich Riesenaufschrei. Und ja, damit blicken wir ganz, ganz langsam Richtung China. China weist Spionagevorwürfe nach TikTok-Anhörung zurück. US-Kongressabgeordnete sind überzeugt, dass die Kommunistische Partei chinesische Firmen zur Spionage zwingt, auch TikTok. Chinas Außenministerium weist das zurück. So etwas sei noch nie vorgekommen. Natürlich nicht. Auch die Franzosen haben, glaube ich, jetzt TikTok verboten, habe ich irgendwas gelesen. Ich weiß nicht, ob landesweit oder nur in speziellen Kreisen. Donald Trump nennt die Kommentare von Xi Jinping zu Putin einen Tiefpunkt für die USA. Habe ich das hoffentlich gezeigt in der letzten Sendung, in der vorletzten Sendung. Die warmen Worte zwischen Trump und Putin, ich habe es gezeigt, ich kann mich erinnern. Und die Ankündigung zu 100 oder dass hier Veränderungen stattfinden, die seit 100 Jahren nicht mehr eingetreten sind. So, die zwei sind sich recht nahe gekommen. Putin sagt, dass der chinesische Vorschlag hier eine Basis für Frieden in der Ukraine sein könnte. Putin und Xi unterzeichnen neue Deals, drohen gegen den Westen. Und da geht es eventuell vor allem um ja, die Umstellung der Finanzmittel, die für den asiatischen Handel benötigt werden, also russisch-chinesischen Handel und mischt schon die ganze Region. Und hier ist es der Handel zwischen oder die Steigerung des Handels zwischen China und Russland steigert auch die Nutzung des Yuan. Aber die Russen würden ihren rechten Arm dafür geben, um US-Dollar zu erhalten. Die Situation kennen wir aus vielen Ländern, Afrika zum Beispiel oder Südamerika, wo der Dollar einfach nur die einzige harte Währung ist. Und ja, das ein oder andere Land geht da schon länger einen anderen Weg. Ja, und hier heißt es dann in einem Tweet, Russland sagt, dass der chinesische Yuan die ab jetzt präferierte Währung ist, wenn es um finanzielle Transaktionen und Settlements zwischen beiden Nationen geht, zwischen beiden Nationen und den Nationen Asien, Afrika, in Asien, Afrika und Lateinamerika, also wie ich das gerade eigentlich schon angedeutet habe. Ja, auch da tut sich ganz, ganz viel. Wie gesagt, am Ende des Tages wird man sich auf eine vertrauenslose Währung einigen müssen. Bevor man das nicht tut, wird es Probleme geben. Nun gut, Bündnis zwischen Putin und Xi ist natürlich eine Ohrfeige für westliche Kräfte, aber das sollte man ja schon gewöhnt sein. Jetzt befürchtet der Westen das Schlimmste. Und ja, hier nochmal die Meldung. Größter Wandel seit 100 Jahren. Putin und Xi wollen eine neue Weltordnung gestalten. Wir sind gespannt, wie das laufen wird. So, und dann hat Xi Putin trotz Haftbefehls, how dare you, nach China eingeladen. Zwei autoritäre Machthaber, die hier ganz klar gemacht, auch gegenüber dem Westen demonstrieren. So, nicht nur zwischen China und Russland gibt es Annäherungen, sondern eigentlich in der gesamten arabischen Welt, das beobachten wir auch, ist schon seit Wochen, eigentlich schon seit Jahren. Also die Außenminister von Saudi-Arabien und dem Iran haben telefoniert und haben entschieden, sehr bald ein Treffen zu organisieren. Also die verfeindetsten Nationen der arabischen Welt mit die verfeindetsten Nationen gehen hier ganz klar aufeinander zu. Und ja, auch das, was mit Syrien und dessen Präsident Assad passiert momentan, ist bemerkenswert. Es ist Zeit für Syrien in den arabischen Kreis zurückzukehren, hat nun der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate Assad während seines Besuches gesagt. Und ja, generell kann man das unter dem Deckmantel, also nicht Deckmantel, Schutzmantel der BRICS-Staaten zusammenfassen. Alarmsignal für den Westen. 16 Länder wollen der BRICS-Gruppe beitreten. Auch das beobachten wir ja schon seit längerem. Und ja, neuestes Mitglied da, zumindest in der Bank, ist, jetzt kriege ich die TASS-Meldung nicht, das ist schon sehr traurig. Die ägyptische Zentralbank ist nun dem BRICS-Bankenverband oder Ägypten ist der BRICS-Entwicklungsbank so rum beigetreten. Ich glaube, so passt die Meldung. Ja, wäre diese Meldung gewesen. So, wie gesagt, auf der einen Seite sehen wir mehr und mehr Kooperation. Man geht aufeinander zu, man versucht, miteinander auszukommen. Ja, und auf der anderen Seite ist der Westen da auf allen voran. Die Amerikaner, US-Generalstabschef Milley, Krieg mit Russland und China ist nicht unvermeidbar. Ja, wenn man sich auch alle Mühe gibt, hier eine Eskalation zu finden, da gibt es zig Meldungen immer wieder. USA beschleunigen Panzerlieferungen an die Ukraine. Wirkt natürlich sehr, sehr deeskalierend. Biden lässt weiter mit der Apokalypse spielen. Erneut B-52-Anflug auf St. Petersburg, fühlt sich der Russe natürlich überhaupt nicht bedroht. Ein dramatischer Moment, als eine russische Maschine hier zwei US-B-52-Nuklearbomber über der Ostsee abgefangen hat, wenige Tage nachdem hier eben diese Drohne ins Meer gestürzt ist. Aber B-52-Bomber sind keine Drohnen. Da gäbe es wohl mehrere Probleme, wenn es tatsächlich zu einem Unfall oder Ähnlichem führen würde. So, auch in den Vereinigten Staaten sind es nicht nur die Demokraten, sondern in diesem Fall auch ein Teil der Republikaner, die hier ihre Nähe zur Waffenlobby ziemlich eindrucksvoll demonstrieren, wie ich finde. Wissenschaftler, Politiker der Republikaner fordern von Biden, dass hier verbotene Clustermunition in die Ukraine gesandt wird. Wunderbare Sache. Und ja, auch in der EU wird an Plänen geschmiedet, die Ukraine weiter zu bewaffnen. 1 Million Granaten für die Ukraine. Dieser Plan ist eine Zäsur für die EU. Macht nichts. Wie gesagt, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren. Es ist nämlich der letzte. So. Moskau droht, nur noch wenige Schritte bis zur atomaren Koalition. Wie gesagt, die Russen sind ja weiterhin die Aggressoren. Der IWF macht das, was er am besten kann und schon immer getan hat. Er vergibt Milliardenkredite an die Ukraine für den Wiederaufbau. Ja. Strukturanpassungsprogramme, wie es immer so schön heißt, das alte Spiel. Und ja, Baerbock führt uns weiterhin ziemlich zielsicher in die nächste Kalamität. Baerbock mit Rundumschlag, Westen will Frieden, Putin hingegen bombardiert, mordet und tötet. Ja genau, so kann man diese Sache zusammenfassen, natürlich nur, wenn man die Weltsicht einer Annalena Baerbock hat. Ja, es ist weiter in der Westen. Selenskyj fordert einen dritten Weltkrieg. Ist der ukrainische Präsident noch bei Verstand, wird hier bei der Weltwoche gefragt. Wohl auch Westfernsehen inzwischen. Und ja, die Amerikaner und die Polen haben ebenfalls einen weiteren Deeskalationsschritt unternommen. Und nun heißt es hier, darauf hat Polen lange gewartet, amerikanische Präsenz in Polen. Ja, wunderbare Geschichte. Die Polen scheinen nicht aus der Geschichte der amerikanischen Militärpräsenzen gelernt zu haben. Und ja, hat sich da tatsächlich nun jemanden ins Haus geholt. Ja, auch die Briten zündeln weiterhin wirklich tapfer weiter. Spiel mit dem Schicksal. London bringt Uran in den Ukraine-Konflikt ein. Großbritannien hat Lieferungen von Munition mit abgereicherten Uran an die Ukraine angekündigt. Russische Regierungsvertreter verurteilten das Vorhaben scharf. Warum entschied sich London zur Übergabe von Waffen, die zuvor von der NATO in Jugoslawien eingesetzt wurden? Ja, wahrscheinlich liegen die halt noch in den Lagern rum und wäre auch schade, wenn die verkommen würden. Nun gut, da gibt es ebenfalls klare Antworten, in diesem Fall aus Weißrussland. Wird Uranmunition eingesetzt, gibt es eine Lektion für den ganzen Planeten. Ja, wie gesagt, da sind wir gespannt nach dieser Aussage von Lukaschenko. So, dann der nächste Todesfall in Moskau. Putins Magier tot, Ex-Wahlkommissionschef stirbt überraschend. Fühlte sich gestern noch gut. Lassen wir es. Ex-Präsident Medvedev, Festnahme von Putin käme eine Kriegserklärung gleich. Kriegserklärung an die Russische Föderation. Und ja, Medvedev hat sich ja auch zu anderen Dingen geäußert oder Vorgehensweisen. Raketen auf den Bundestag und Kanzleramt. Medvedev droht Berlin. Ja, dieses Szenario steht ja durchaus auch schon seit längerem im Raume und man gibt sich ja, wie gesagt, alle Mühe. So, dann blicken wir noch auf die Nord Stream. Dänemark findet mysteriösen Gegenstand auf dem Meeresgrund. Müssen wohl die Ukrainer dort vergessen haben. unter falscher Flagge mit der Sabotage der Nord Stream Röhren rückt eine alte Methode neu in den Fokus. Ganz interessant. Medienberichte haben kürzlich eine pro-ukrainische Gruppe als Urheberin der Sprengungen in der Ostsee ins Spiel gebracht. Schnell kamen Zweifel an der Version auf. Wollte jemand eine falsche Fährte legen? Tja, dafür gibt es in der Geschichte viele Vorbilder. Das sind jetzt aber dann wirklich Verschwörungstheorien. Nun gut, bleiben wir kurz bei der NZZ. Journalisten dürfen Computer nicht nutzen. Hacker legen NZZ-Netzwerk lahm. Ja, aber auch das am Rande. Zurück zu Nord Stream und Simon Hirsch. Er greift die Medienvertuschung an. Präsident Joe Biden hat die Zerstörung der Nord Stream autorisiert. Wiederholt er immer wieder. Und ja, interessant, was da auch über deutsche Politiker gesagt wird. In diesem Fall Olaf Scholz, weiterhin äußerst beliebter Bundeskanzler. Scholz hilft den USA bei der Vertuschung der Anschläge auf die Nord Stream. Auch das kommt von Simon Hirsch. Was sollte Olaf Scholz für einen Grund haben, hier den Amerikanern zu helfen? Sehe ich nicht. Ja, und bleiben wir bei Scholz, hier mit Breuer, dem neuen Oberbefehlshaber. Nationale Resilienz. Ziemlich schutzlos heißt es hier. Keine Sirenen, geschlossene Bunker und fehlende Luftabwehr. Auf Bedrohungen von außen ist Deutschland unzureichend vorbereitet. Probleme gibt es auch an anderer Stelle, ja, wie man es in Deutschland inzwischen gewohnt ist. Also jegliche Aggression in Anführungszeichen Russlands gegenüber Deutschland, wie auch immer aussehen könnte, würde, täte, es wäre relativ schnell vorbei. Das ist die gute Nachricht bei dem Ganzen. So, und dann noch das Thema der deportierten, entführten Kinder seitens Russland. Von allein Krieger zu deportieren ist Kriegsverbrechen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben auf dem Gipfel in Brüssel ein Munitionspaket für die Ukraine zugestimmt. Demnach werden innerhalb der nächsten 12 Monate 1 Million Schuss Artillerie und so weiter, das haben wir schon gesehen. Von allein sprach auch über die ukrainische Kinder, die von Russland verschleppt worden waren. Man wisse von 16.200 deportierten Kindern, von denen bislang nur 300 zurückgekehrt seien. Ja, das bringt natürlich auch hier ganz langsam ein gewisses Licht auf ja, die Tatsache, dass weltweit täglich, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Kindern verschleppt, entführt werden und nie wieder auftauchen. Und ich weiß auch nicht, ob Russland da wirklich der Haupttäter ist. Da habe ich durchaus leichte Zweifel. Es gibt ja gewisse Gerüchte, dass die Ukraine da ja auch in der Vergangenheit schon recht aktiv war. Und ja, hier ist mal wieder die 17, die uns gezeigt wird. 17 ukrainische Kinder nach einem Jahr gerettet. Russland hatte sie entführt. Da wird uns schön ein neues Narrativ aufgebaut. Und ja, damit blicken wir auf diese Meldung auch ganz aktuell. Stephanie kam als 8-Jährige in seine Fänge. Ich war die Sexsklavin des perversen Sektengurus. Mit seinem heiligen Samen wollte er die Welt retten. Ja, eventuell muss man wirklich nicht nach Russland blicken, um da sehr, sehr viele andere Dinge aufdecken zu können. Ja, ein großes Thema, das wir heute allerdings nicht mehr in die Tiefe besprechen werden. Wir blicken auf ja, eine weitere Angelegenheit, die sich da in diesen Tagen auflöst, vor allem medial. Impfungen helfen nicht, Masken helfen nicht, heißt es hier in einem Artikel der Washington Times. Alles, was die Regierung uns gesagt hat über Covid, war falsch. Was gibt es noch mehr zu sagen, wenn diese Dinge hier auch im amerikanischen Mainstream, konservativer Mainstream, durchaus auch viel gelesene Zeitung, die Washington Times, so gesagt wird? Ich denke, auch da gibt es gewisse Bewegungen, die in eine ganz klare Richtung gehen. US-Ärzte geben zu, dass sie während der Pandemie Zehntausende von Patienten mit Beatmungsgeräten getötet haben. Auch das ein Fall für sich. Auch da muss sich Trump eventuell gewisse Fragen anhören. Wie gesagt, Thema für sich. Und ja, auch in Deutschland. Ja, die Aufklärer werden lauter und sie haben es ja immer gesagt. Mit der sicheren Corona-Impfung wurde Politik gemacht. Nebenwirkungen hatte die Bundesregierung lange bagatellisiert. Jetzt verkündigt Karl Lauterbach ein Programm für Menschen mit Impfschäden. Bei ihnen hat das Pandemie-Management versagt und die Politik Vertrauen gekostet. Ja, das kann man so unterschreiben. Ein herber Vertrauensverlust, der in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr sichtbar wurde. Und das ist eventuell auch die gute Nachricht an der ganzen Geschichte. Ex-LKA-Präsident fordert Tribunal, hört 100.000 Menschen von Politik in den Tod geschickt. Ich denke, so werden die Anschuldigungen dann in Zukunft auch formuliert werden. Marderhund-Theorie, bewusste Irreführung in den Medien? Nein, in den Medien wird niemals bewusst irregeführt und schon gar nicht organisiert. Und vorsätzlich. Flammt die Pandemie wieder auf? Oh mein Gott, wir werden doch alle sterben. Tödliche neue Corona-Variante Arcturus bereits in Deutschland nachgewiesen. Ja, wie gesagt, Panik. Arcturus, der wird mir noch hellhörig, erinnert ein bisschen an die Arcturianer, der eine oder andere wird sie erkennen. Ja, schaut es euch an. Ein Sternenvolk, wie es immer so schön heißt. Alles natürlich Geschwurbel. Habe mich nur daran erinnert. Und ja, einen lieben Gruß an die himmlischen Freunde. An dieser Stelle. Alles Liebe. So, die Epoch Times. Ich habe einen Gerichtsurteil. Corona-Zwangstestungen in der Schule waren rechtswidrig. Auch das hätte sich natürlich während der Pandemie niemand, aber auch wirklich niemand denken können. Und ja, bei der FAZ wird getitelt, was uns Corona lehrte. Ich stelle das bei ziemlich vielen fest. Nichts. Aber ja, bei vielen, vielen kann man hier durchaus von einem Wahrheitsvirus sprechen. Und es hat Deutschland und die Welt verändert. Corona hat uns gelehrt, ja, nicht mehr alles zu glauben. Ich denke, das können wir auch ebenfalls so unterschreiben. So, dann blicken wir noch auf eine weitere Entwicklung im Fall Ballweg. Anklage haben wir im Fall Ballweg. 500.000 Euro versuchte Steuerhinterziehung, 9.450 Mal versuchter Betrug. Ja, man hat sich doch noch etwas einfallen lassen, um einen Mann wie Michael Ballweg hier weiter hinter Gitter sitzen zu lassen, ihn weiter unter Druck zu setzen. Auch hier kann man weiter nur alles Gute wünschen, dass sich das Ganze relativ schnell beendet. So, ja, die gute alte Demokratie. Sachsens Demokratievereine sind sauer. Seit Monaten warten Vereine darauf, dass die Sächsische Aufbaubank ihre Projekte für 2023 bewilligt. Das gefährdet die Existenz vieler Organisationen. Oh nein, und ohne geförderte Organisationen ist ja die Demokratie auch gefährdet, da sie anscheinend nicht ohne Hilfe überleben kann. Ob die Antifa da auch ihren Share bekommt, wer weiß das schon. Oder eben nicht mehr in diesem Fall. So, die EU-Kommission treibt der deutschen Medienpolitik die Staatsferne aus. Die EU-Kommission höhlt die Pressefreiheit aus. Heißt es hier bei der FAZ, was ist da los? Und was macht die Bundesregierung? Sie macht mit neuen Mediengesetzen reißen EU und Bund die Macht an sich. Gab es da nicht ein kleines Jubiläum? 100 Jahre Ermächtigungsgesetz oder so? Nee, 100 Jahre sind es noch nicht. 90 Jahre müssen es gewesen. 90 Jahre sind es. Hat natürlich überhaupt keine Parallelen. So, der Journalismus in Deutschland, der weiter natürlich öffentlich-rechtlich hochqualitativ ist, muss allerdings ebenfalls noch ein bisschen mehr gefördert werden. Der Deutsche Journalistenverband fordert höheren Rundfunkbeitrag. Hier hat auch der ein oder andere den Schuss noch nicht gehört. Hier hieß es Tagesschau investigativ erst. Die gesuchte Seite ist leider nicht verfügbar. Nur zum Spaß mit reingenommen. Und ja, die wichtigen Themen kommen zum Schluss, die Gefahr in Deutschland weiterhin ausschließlich von rechts. Wie gefährlich sind Reichsbürger, wird hier bei der Tagesschau gefragt. Und da gab es Gott sei Dank wieder eine Zugriffaktion, mag der ein oder andere sagen. Und ja, wunderbare Darstellung hier. Jeder 20. Deutsche vertritt Reichsbürgerposition. Wie kann das sein? Die Rettung gültiger Verfassung von 1871 soll das bedeuten, dass die jetzige Verfassung gar nicht gültig oder ja, gar geltend ist. Und was hätte das für Konsequenzen, wenn das stimmt? Das ist natürlich auch eine Frage, die sich viele, viele Menschen stellen. Ja, auch hier macht euch die eigenen Gedanken. Das Grundgesetz wird schon seinen Zweck erfüllen. Ich sag's einfach mal so. Schön. Und immer wieder die 1871, die auch in anderen Ländern hochinteressant ist, vor allem in den Vereinigten Staaten. Nun gut, dann gab es eine bundesweite Razzia im Reichsbürgermilieu. Man hat mal wieder zugeschlagen. Patriotische Union, Schüsse bei neuer Reichsbürger-Razzia. Ja, so kann man wunderbar Framing betreiben, die bösen, bösen Reichsbürger. Und ja, auch eine prominente Person war dabei, oder ein prominenter Name. Als die Polizei beim Exilkanzler klingelt, fällt eine Panne auf. Ja, eventuell war er nicht zu Hause. Und ja, dazu noch eine Meldung aus Rumänien. Andrew Tate und sein Bruder werden weiter in Untersuchungshaft gehalten. Das Ganze wurde um 30 Tage mal wieder verlängert. Ja. Der rosige Duft der Demokratie weht nicht nur über Europa. So, und dazu bleiben noch kurz in Rumänien. Rumänischer General warnt, Hab-Superwaffe wird für apokalyptische Geowarnung eingesetzt. Wir werden sehen, was uns da vorgesetzt werden wird. 5 Planeten treffen sich zu einer Planetenparade. Mal wieder ein Alignment, eine Eine Konklusion ist, glaube ich, der falsche Begriff. Da gibt es einen Spezialausdruck. Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, kosmische, galaktische Eindrücke, die man da bekommt. Und ja, wenn das alles zu hoch gegriffen ist und eine wirklich pragmatische Lösung für viele, viele Probleme haben möchte, nein, ich fange nicht nochmal mit Bitcoin jetzt an. Es reicht für heute sogar mir. Nee, Schmarrn. Könnte schon noch erzählen, aber mache ich nicht. Ich habe auch andere Steckenpferde. Und ja, eines davon ist die Permakultur, die, ja, wie soll ich sagen, Selbstversorgung nicht ganz natürlich, aber man geht da seine Schritte. Und hier noch ein kleiner Artikel von Agra heute. Selbstversorger mit Lebensmitteln, Unfug oder autark leben. Und ja, ich denke, es gibt wunderbare Möglichkeiten, die einen in diesen Tagen durchaus optimistisch bleiben lassen. Und ja, das Gärtnern und die Auseinandersetzung mit der Natur, Permakultur und so weiter und so fort, das ist wirklich weiterhin eins der Dinge, die mir sehr, sehr viel Kraft geben. Und ich hoffe, das ist und ich weiß, das ist auch bei anderen Menschen so. Und ja, vielleicht kleiner Tipp jetzt zum Wochenende, hoch die Hände Wochenende, einfach mal in den Garten gehen und ja ein bisschen die Hände und die Füße in den Boden stecken. Erden nennt sich das, glaube ich. In diesem Sinne soll es tatsächlich jetzt für heute gewesen sein. Ich hoffe, ja, ihr habt es ertragen, meine kleine Bitcoin-Werbesendung, sowohl die eine als auch die andere. Und ja, wie gesagt, wer bis heute oder wer heute den Schuss noch nicht gehört hat und wer heute noch ja, sich nur darauf verlassen will, dass es irgendwie schon alles passen wird, der begibt sich oder ist auf sehr, sehr dünnem Eis, meines Erachtens, da stimmen alle drauf. Aber ja, es macht in meinen Augen sehr, sehr, sehr viel Sinn, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen. Das Gärtnern auf der einen Seite und ja, der Bitcoin, wie gesagt. Und ja, eure Entscheidung. Ich mache jetzt Wochenende, vielleicht mache ich morgen einen kleinen Livestream, schau mal. Und dann werden wir uns ein Konzept überlegen, wie wir das Ganze hier auf den Bitcoin-Standard bekommen. Und ja, wer dabei ist, ist dabei. Und wer nicht, der hat schon. Alles klar, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit, bedanke mich bei euch für eure Unterstützung, die lieben Wünsche, die da gekommen sind. Und ja, wünsche vorerst mal ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Der Sunny ist draußen.